Ja, Mensch, da kommt doch mal richtig Schwung noch mal rein. Ich finde auch, ich habe das Lied vor, ich glaube, 2 Jahren wiederentdeckt. Ich kannte das aus meiner Kindheit und von meinen großen Geschwistern. Habe es vor 2 Jahren wiederentdeckt und seitdem sehr oft im Auto gehört. Und das war wirklich immer richtig tolle Stimmung dann beim Autofahren. Und es kommt einfach so ein Schwung mit. Ich war auch eben auf dem Stuhl, du hast das so schön gesagt, es will einen irgendwie zerreißen. Man muss doch zumindest klatschen oder irgendwie zumindest mit dem Fuß so mitwippen. Also das lässt doch keinen wirklich kalt. Und ich finde, so diese Grundemotion des Liedes kommt eigentlich ganz gut durch. Also da freuen sich ganz schön viele Kinder ganz schön doll. Also die jubeln richtig. Und vielleicht kennt das der ein oder andere auch aus dem Fußballstadion oder so, wenn man nach einem richtig tollen Fußballspiel sich in den Armen liegt und man irgendwie ganz knapp gewonnen hat, dann freut man sich auch so und singt irgendwelche Gesänge. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht könnte dieses Lied auch so eine Hymne eines Waldkindergartens sein oder etwas, was man vielleicht bei der ersten Pfarrertour des Jahres richtig laut singt die ganze Zeit. Denn schauen wir nach draußen, hier blüht schon alles, alles ist schon grün. In Ebersbach ist das noch ein bisschen zögerlicher, das liegt ein bisschen höher. Aber hier geht es richtig, richtig rund in dem Lied. Aber worum geht es eigentlich? Es sind Berge, die tanzen zusammen mit den Hügeln. Dann gibt es die Bäume, die sich verbeugen, die Blumen, die singen und überall ist Musik und die Erde singt auch und bringt Früchte hervor, ganz viele wunderbare Blüten. Ja, und dann kommt einfach der Refrain und ich finde, der fasst das super gut zusammen, wo es heißt, alles jubelt, alles singt, alles tanzt und alles springt, dass die Freude deutlich wird und in alle Herzen klingt. Jetzt könnte man sagen, ja gut, die Kinder sind ja eben in den Kindergottesdienst gegangen. Warum hören wir uns jetzt hier so ein Kinderlied an? Ich will euch noch ein bisschen beruhigen. Wir kommen jetzt noch zu einem Psalm, aber wir kommen auch wieder auf das Lied zurück, weil ich glaube, es hat in sehr vielen Punkten sehr recht. Aber kommen wir erstmal zum Psalm und da habe ich euch einen mitgebracht, nämlich Psalm 148 und den lese ich uns. Ihr könnt ihn auch da sehen. Halleluja! Lobet im Himmel den Herrn, lobet ihn in der Höhe, lobet ihn alle seine Engel, lobet ihn all sein Heer, lobet ihn Sonne und Mond, lobet ihn alle leuchtenden Sterne, lobet ihn ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er lässt sie bestehen für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Lobet den Herrn auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres, Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten, ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern, ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel, ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel und Erde ist. Er erhöht das Horn seines Volkes, alle seine Heiligen sollen loben, die Israeliten, das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Also ich finde, dieser Psalm klingt doch schon mal ganz ähnlich wie das Lied, was wir eben gehört haben. Und bevor wir erst zu dem Inhalt kommen, möchte ich eure Augen noch mal schärfen für dafür, wie poetisch dieser Text ist und wie sorgfältig er gearbeitet ist. In diesem Lied, oder ja, es ist ein Lied, in diesem Psalm kommt 10-mal das Wort preisen oder loben vor. Es geht 10-mal um Gott, er wird 10-mal angesprochen. Und es gibt 3x10 Adressatengruppen, die loben sollen. Jetzt fragt man sich, naja, auf so komische Zahlen, da kommt man ja immer irgendwie, wenn man irgendwie, naja, was zusammenzählt und dann noch teilt, dann kommt man immer irgendwie auf 10. Aber ich glaube, hier ist das kein Zufall, denn die 10, das ist in den Psalmen ganz besonders die Zahl der Vollkommenheit. Da geht es um alles, um das große Ganze. Es geht nicht nur um einzelne Fische oder einzelne Vögel, sondern es geht um alle Vögel, alle Fische, alles, was es gibt. Und den Israeliten damals, vielleicht noch mehr als uns heute, ist diese Zahl 10 sehr geläufig. Einmal durch die 10 Gebote, die es gab und die es gibt. Und vor allem durch die 10 Worte, die Gott bei der Schöpfung sagt. Denn auch im Schöpfungsbericht sagt Gott 10-mal, es werde und dann wird etwas. Also wird das hier schon mal miteinander verknüpft. Es geht um die ganze Welt, die Gott geschaffen hat. Und dieser Psalm, er steht auch in einem Zusammenhang, denn das Buch der Psalmen ist nicht zufällig zusammengewürfelt, sondern die Psalmen bauen auch aufeinander auf. Er steht nämlich in der Mitte der letzten 5 Psalmen in der Bibel. Die Psalmen 146 bis 150 steigern sich, bis es eigentlich nur noch Halleluja heißt. Und da steht dieser Psalm genau in der Mitte, in einer Bewegung, wo zuerst ein einzelner Gott lobt, im Psalm 146. Psalm 147 richtet dann den Blick auf das ganze Volk Israel. Und hier im Psalm 148, da geht es richtig rund, denn da loben alle Gott. Nicht nur einer, nicht nur ein Volk, sondern alle Völker und Nationen, sogar die ganze Schöpfung. Und diese Schöpfung ist vom Psalmist aufgeteilt in 2 Kategorien. Alles, was oben ist, und alles, was unten ist. Und er fängt an mit dem, was oben ist. Mit dem Himmel und alles, was da drin ist. Lobet im Himmel den Herrn. Lobet ihn in der Höhe. Lobet ihn alle seine Engel. Lobet ihn all sein Heer. Das ist erstmal der Himmel und dieser ganze unglaublich große, unmessbare Raum. Und alles, was da drin ist, alle seine Diener und Bediensteten im Himmel und Gott, der ist irgendwie noch mal größer als der Himmel, denn er kommt da gar nicht vor, sondern er ist noch mal über den Himmel. Er ist noch größer als alle seine Diener zusammen. Und dann kommen die Himmelskörper dran. Lobet ihn Sonne und Mond, lobet ihn alle leuchtenden Sterne, die, die Gott in seiner Schöpfung schon eingesetzt hat und verschiedene Aufgaben zugewiesen hat, die sollen Gott jetzt loben. Und für uns wirkt das vielleicht verwunderlich, warum das hier steht, aber in der damaligen Zeit ist es eine fast schon Provokation an andere Religionen. Denn dort gelten die Himmelskörper wie Sonne, Mond und Sterne als verschiedene Götter. Aber hier sagt der Psalmist, nein, 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 es sind keine Götter, sondern selbst die dienen unserem Gott. Es sind nur Diener und keine Götter. Und dieser Himmelsraum ist einfach voll mit allem, was man sich so vorstellen kann. Mit Wasser, was dann auch noch über dem Himmel ist, wo dann der Regen herkommt. Also da ist nicht irgendwie ganz viel Vakuum und ganz viel Nichts. Nein, für den Psalmisten ist der Himmel voll und ein einziges Gewummel und Getummel und alles soll Gott loben. Und dann in den Versen 5 und 6 werden sie gemeinsam angesprochen. Sie alle sollen den Namen des Herrn loben, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Ja, warum sollen sie ihn loben? Eigentlich ganz einfach, weil er ihr Schöpfer ist. Er hat sie geschaffen, er hat sie ins Dasein gerufen und er lässt sie immer noch strahlen. Die Sonne, den Mond und die Sterne. Und in dieser Schöpfung Gottes, da zeigt sich die große Ordnung Gottes, die er eingesetzt hat und der Bestand. Die Luther-Übersetzung gibt das sehr schön wieder. Denn sie bestehen für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Und es ist eigentlich nochmal ein wenig genauer. Es geht nicht nur um eine Ordnung, die man nicht überschreiten darf, sondern die Himmel nicht überschreiten können. Nein, Gott hat ihnen absolute Grenzen gesetzt und eine Garantie für Bestand. Ich musste in der Vorbereitung irgendwie an Asterix und Obelix Comics denken, wo die Leute ständig Angst haben, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Und der Psalmist sagt, nein, Gott hat verlässlich eine Ordnung eingesetzt, dass das nicht passiert. Und dann kommt das Lob von unten. Und da beginnen wir wirklich ganz unten. Mit den großen Fischen oder den Ungeheuern heißt es eigentlich, in allen Tiefen des Meers. Die sind irgendwie gebändigt, diese Ungeheuer, aber die sind trotzdem noch da und die können auch Schaden an Schiffen oder so verursachen. Und die sollen trotzdem Gott loben, ganz unten. Und dann kommt alles, was irgendwie von oben nach unten fällt, wie Hagel, Schnee und Nebel. Hier ist auch Feuer genannt, das meint höchstwahrscheinlich einfach Blitze. Also da ist nicht ständig Feuer vom Himmel gefallen, sondern es waren Blitze, die eingeschlagen sind. Und auch das ist irgendwie gefährlich, aber so etwas wie Nebel, Schnee, Regen, der aus den Wolken fällt, das ist auch alles wichtig für unser Leben, für den Kreislauf der Natur, aber eben trotzdem auch eine Gefahr. Und das, denke ich mal, bekommen wir alle mit, wenn es auf der Welt irgendwo große Überschwemmungen gibt. Aber auch die sollen Gott loben in ihrer Ordnung. Und dann kommen wir zur Erde, was es da alles so gibt. Und auch da beginnt es mit den Bergen und Hügeln, genau wie in unserem Lied vorhin. Die Berge und die Hügel, die Fruchtbäume und die Zedern, Tiere und Gevieh, Gewürm und Vögel, die werden immer so paarweise genannt, weil es darum geht, Gegensätze zu zeigen wie nützliche Bäume und wilde Bäume, Nutztiere und wilde Tiere. Und gemeint ist damit wieder, dass alle Tiere und alles, was es gibt auf der Erde, Gott loben soll. Denn die Erde ist ein Haus für alles, was lebt. Und da ist es ganz schön voll. Und auf dieser Erde, da gibt es auch den Menschen. Und der kommt hier ganz zum Schluss. Ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen. Hier werden ganz verschiedene Positionen genannt, von Politik über die Könige und Fürsten, dann gibt es die Richter, die Recht sprechen, und es gibt das Volk und es werden die jungen Männer und die jungen Frauen genannt und die Alten und die Jungen, und die werden wieder so zusammengestellt, dass jeder mit jedem sich freuen kann, an Gott und ihn loben kann. Und diese Ordnung, die hier beschrieben wird, bedeutet gleichzeitig auch Fürsorge. Der König muss auch sein Volk beschützen. Fürsten und Richter müssen sich irgendwie einigen. Alte und Junge können auch nicht ohne den anderen. Und das mündet wiederum alles im großen Vers 13. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist. Das hier bezieht sich nicht nur auf alles von unten, nein, es schließt alles ab, alles von ganz oben bis ganz unten. Alles soll Gott loben. Aber wie geschieht das denn jetzt? Naja, der Psalmist sagt das vielleicht so: Das Lob Gottes liegt darin, dass sie ihre Ordnung behalten. Gott hat diese Welt gut eingerichtet, mit ganz vielen verschiedenen wunderbaren Mechanismen, die man erst mit der Zeit entdeckt, aber Gott hat sie schon eingesetzt. Und schon darin liegt sein Lob. Und wer so durch die Welt geht und überall den Fingerabdruck Gottes erkennt, der wird vielleicht, ähnlich wie in unserem Lied von vorhin, ja von einer Welt reden, die überall klingt und überall schwingt und alles lobt Gott. Und ein Satz, über den ich gestolpert bin in der Vorbereitung, hieß: Gott lebt zwar nicht in dieser Schöpfung, aber er ist derjenige, der diese Schöpfung und diese Welt belebt. Kommen wir noch einmal zurück zu unserem schönen Lied vom Anfang. Ich bin vielleicht schon darauf eingegangen, was da vielleicht Gott lobt und jubelt und singt und sich richtig freut, aber ich habe euch was verschwiegen. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Es geht nämlich nicht darum, was alles Gott lobt, sondern die Strophen sagen am Anfang immer, wer die richtigen Augen hat, der sieht Berge und Hügel tanzen. Und wer die richtigen Ohren hat, der hört dann auch das Lied, das die Blumen singen. Da kann man sich ja fragen, was haben die sich denn dabei gedacht, als sie diesen Text geschrieben haben? Also, wenn man jetzt mal sein Ohr an eine Blume hält, dann höre ich da ja erstmal nichts. Wirklich nichts. Also irgendwas muss doch da sein. Was sind diese richtigen Ohren? Was sind diese richtigen Augen? Wie kann ich da reinkommen, dass ich dieses Lob Gottes in der Welt höre und wahrnehme und mit einstimmen kann? Was kann das sein? Der Psalm hat hierauf auch eine Antwort in Vers 14. Er erhöht das Horn seines Volkes. Alle seine Heiligen sollen loben, die Israeliten, das Volk, das ihm nahe ist. Israel hat diese Augen und diese Ohren für Gottes Schöpfung und Gottes Lob bekommen. Und zwar dadurch, dass Gott ihr Horn erhöht hat. Als ich das gelesen habe, musste ich schlucken und wusste überhaupt nicht, was es war. Also habe ich es nachgelesen. Das Horn steht in der damaligen Zeit für Ehre und Macht, für Würde und Schönheit, aber auch ein bisschen für Schrecken. Erklärt wurde das dann häufig mit den Hörnern eines Stiers, der einerseits sehr mächtig ist und auch irgendwie Ehre ausstrahlt, gleichzeitig auch ein sehr schönes und ja auf seine eigene Art elegantes Tier vielleicht ist, was aber auch Menschen bedrohen kann. Es strahlt auch Schrecken aus. Und diese Ehre, diese Würde, die Israel bekommen hat, die könnte vielleicht darauf anspielen, dass Israel nach dem Exil wieder zurück nach Israel durfte. Dass Gott sie errettet hat aus dem Exil und Gott an ihnen gehandelt hat. Ja, Gott hat sie gerettet und die Israeliten wurden Zeugen dadurch. Die wurden Zeugen, wie Gott sie errettet hat. Und dadurch können sie die Schöpfung wieder als solche verstehen. Ich glaube, das kommt manchmal bei uns zu kurz, wenn wir über Schöpfungstexte reden, dass es auch darum geht, wie wir denn die Schöpfung verstehen können. Denn für sehr viele Menschen in unserer Welt bleibt die Welt irgendwie verschlossen. Da zeigt sich nichts. Die Blumen singen nicht. Nein, die Bäume verbeugen sich auch nicht. Es gibt irgendwie nichts. Ist es wirklich ein Lob? Ich glaube, viele Freunde, die ich habe, die würden sagen, nein, da lobt gar nichts. Da passiert nichts. Was erzählst du da? Dann gibt es vielleicht manche, die sagen, ja, das ist so gut eingerichtet. Vielleicht muss da doch was sein. Aber diese Welt als Schöpfung zu erkennen, das funktioniert nur, wenn man sich einen Schöpfer vorstellt, der in Beziehung steht zu dieser Welt, dadurch, dass er sie geschaffen hat. Und das ist irgendwie vernebelt. Das bleibt im Dunkeln für viele. Und das bleibt für viele im Dunkeln durch die Sünde, die unseren Blick tönt, vernebelt. So schlimm, dass sich der Schöpfer selbst uns zeigen muss und sagen muss, hier bin ich, ich habe diese Welt geschaffen und jetzt könnt ihr mich loben. Im Alten Testament hat das Volk Israel das durch die Rettung Gottes erfahren, dass Gott sie errettet hat, am Anfang schon aus Ägypten heraus, bis hin zum Ende, wo er sie nicht verlassen hat im Exil, wo alles ja vorbei scheint. Nein, auch da hat Gott sie wieder errettet und nach Israel zurückgeführt. Da hat sich Gott als Schöpfer gezeigt. Aber wie ist das mit uns? Niemand von uns war dabei. Wie hat sich Gott uns gezeigt? Und das geschieht allein in Jesus Christus. Jesus Christus ist es nämlich, so spricht Paulus im 2. Korintherbrief in Kapitel 3, Vers 4, Vers 6. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ja, Gott hat Jesus in unsere Welt geschickt, damit wir unsere Sünden abgenommen bekommen, dass er diese Verdunklung in unserem Herzen und in unserem Blick auf sich nimmt und wieder klärt, dass die Dinge wieder in die richtige Reihenfolge kommen und dass wir so auch wieder Gott erkennen als unseren Schöpfer. Denn in Kolosser 1 spricht Paulus davon, dass durch Jesus Christus doch alles geschaffen ist, dass auch alles zu ihm hin geschaffen ist. Wenn wir sagen, ja, Gottes Fingerabdruck ist überall in der Schöpfung, dann meinen wir damit auch, dass dort auch Jesus Christus schon seine Spuren hinterlassen hat. Und das geschieht erst, wenn Jesus Christus uns anspricht und uns wieder in diese Beziehung hineinbittet, wenn er es anbietet. Denn das ist das eigentliche Ziel der Schöpfung, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Ziel von der Schöpfung bis hin zu Jesus Christus. Und das haben wir doch erst vor 2 Wochen gefeiert. Tod und Auferstehung, ja, die sind ja nicht nach einer Woche Ostern vielleicht rum. Nein, schon allein die Osterzeit geht ja bis Pfingsten. Und an diesem Osterfest ist es doch genau das, was wir feiern. Die Vergebung der Sünden und die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus als unseren Mittler, durch den wir wieder Zugang zu Gott haben, durch den wir erkennen können, dass Gott unser Schöpfer ist, dass wir wieder in eine Beziehung treten können mit Gott. Jetzt, nach dem Osterfest, kann ich erkennen, dass ich ein Geschöpf Gottes bin und dass die Gemeinschaft, das Ziel der Schöpfung die Gemeinschaft mit Gott ist. Und deswegen ist das Lied Alles jubelt, alles singt ein wirklicher Osterjubel. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du diese große und weite Welt so wunderbar geschaffen hast, dass du die Dinge so eingerichtet hast, dass alles seinen Platz und seinen Raum zum Leben hat. Danke, dass du uns diesen Blick auch schenkst, durch Jesus Christus, dass wir wieder in eine Beziehung zu dir treten können und dich als unseren Schöpfer erkennen. Danke, dass du uns diese Freude schenkst, die in Ostern begonnen hat und nicht endet. Und ich bitte dich, dass du uns jubeln lässt, auch wenn wir manchmal nicht so laut jubeln können. Schenk du uns deine Freude und deinen Frieden, dass wir singen können, alles jubelt, alles singt. Amen.